Mit welchem Recht und mit welchen Argumenten eigentlich wurde den Frauen ihre Weiblichkeit ausgeredet? Nicht nur Kritikern, auch ein paar aufgeweckten Feministinnen selber fiel auf, dass die Thesen der Frauenbewegung einen logischen Schönheitsfehler hatten. Einerseits beharrte der Gleichheitsfeminismus darauf, Frauen seien wie Männer oder sollten sich an Männern orientieren. Andererseits wurde eine Frauenkultur gepriesen, die darauf hinauslief, dass Frauen anders denken, anders empfinden, anders handeln und im Grunde die besseren Menschen seien. So titelte der Stern 2006 »Frauen, die besseren Chefs, was Männer von ihnen lernen können«. Geschrieben war der Artikel von einer Frau. Was will der Feminismus wirklich? Sollen Frauen nun männlicher werden oder sollen sie sich auf ihre weiblichen Stärken besinnen? Eine Lektion haben viele Frauen jedenfalls prompt umgesetzt. Sie haben von den Männern gelernt, wie man angriffslustig mit seiner Umwelt umgeht, wie man kämpft, wie man Ansprüche anmeldet. Statt zu prüfen und abzuwägen, welche Dinge denn möglicherweise erhaltenswert sind, wurde in Bausch und Bogen alles abgewertet, was konventionell wirkte. Das erinnert auch an die Trotzreaktion Simone de Beauvoirs, die aus der Erfahrung des Abgelehntwerdens die Welt ihrer Eltern fortan bekämpfte. Vollends problematisch wird die Sache, wenn man erfährt, dass Simone de Beauvoir 1971 in Frankreich die öffentliche Erklärung »J'ai avorté«, ich habe abgetrieben, unterschrieb. Eine Aktion, die Alice Schwarzer begeistert beklatschte und im selben Jahr in Deutschland kopierte, mit dem schon erwähnten Sterntitel »Wir haben abgetrieben«. Man kann die fatale Bedeutung des Kampfes für die Legalisierung der Abtreibung gar nicht hoch genug einschätzen, wenn man sich mit dem Feminismus beschäftigt. Denn es ging ja dabei nicht nur um die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs. Es ging auch darum, ihn als harmlos herunterzuspielen, als sei das nur wie ein Zahnarztbesuch. Warum gingen die Feministinnen nicht für kostenlose Kondome auf die Straße, wenn sie denn schon kinderlos bleiben wollten? Warum demonstrierten sie nicht für mehr Aufklärung über Schwangerschaftsverhütung? Gerade die Proteste gegen den Paragraphen 218 enthüllen ein zutiefst bedrohliches Moment der Frauenbewegung. Es war nicht nur der überaus streitsüchtige und ablehnende Umgang mit einem ungeborenen Kind. Es war auch die hitzige Auseinandersetzung mit uns Frauen. Ist das ungeborene Leben nicht ein Teil von uns? Wird bei einer Abtreibung nicht ein Teil von uns zerstört? Die Diskussion um den Paragraphen 218 schien beendet, als die Abtreibung prinzipiell straffrei zugelassen wurde. Doch so ist es nicht. Heute weiß man aus der Post-Abortion-Forschung, die sich mit den Folgen von Abtreibungen beschäftigt, dass ein Schwangerschaftsabbruch in den Biografien der meisten Frauen eine seelische Schädigung hinterlässt. Oft trauern Frauen ein Leben lang um das verlorene Kind. Es ist belegt, dass die meisten Beziehungen danach scheitern. Heute werden in Deutschland täglich etwa 1000 Abtreibungen vorgenommen. Wenige Frauen ahnen, worauf sie sich dabei einlassen. Sie gehen das Risiko einer Schwangerschaft mit dem Bewusstsein ein, dass man es ja wegmachen lassen kann. Sie lassen sich blenden von Begriffen wie Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit, die der Feminismus ihnen bescherte. Heute ist nicht die Abtreibung ein Politikum, sondern die Erforschung der Folgen. Nur wenige Studien beschäftigen sich mit dem Post-Abortion-Syndrom, weil es einfach nicht zum Zeitgeist passt. Das beklagt etwa Ingolf Schmidt-Tannwald, Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und langjähriger Leiter der Familienplanungsstelle an der Frauenklinik der Universität München. Studien dieser Art seien gesellschaftlich nicht erwünscht, weil die Abtreibung heute als unbedenkliches Mittel der Geburtenkontrolle gewertet wird. Ganz gleich, ob man sich weltanschaulich für oder gegen Abtreibung ausspricht, die Konsequenzen für die Frauen sind weitreichend. Schmidt-Tannwald nennt schwere Störungen der körperlichen und seelischen Funktionen nach Schwangerschaftsabbrüchen, Störungen, wie sie auch nach körperlicher Gewalteinwirkung und Vergewaltigung beobachtet werden. Neben den medizinischen Risiken wie Infektionen und Verletzungen der Gebärmutter treten oft später eine Fülle von Beschwerden auf, Verwachsungen im Unterleib, Probleme bei späteren Schwangerschaften, Fehlgeburten, sexuelle Störungen, Depressionen, Angstzustände, Medikamenten- und Drogenmissbrauch bis hin zur Gewalt gegen sich selbst. In seiner Praxis hat Schmidt-Tannwald Frauen erlebt, die vom Aussehen des abgetriebenen Kindes träumen, die rituell den Geburtstag begehen. Übrigens sind auch Männer betroffen, wenn es um Abtreibungsfolgen geht. Arthur Schostak, Professor für Soziologie an der Drexel University in Philadelphia, veröffentlichte bereits 1984 eine Studie dazu. Er hatte 1000 Männer befragt, deren Frauen oder Freundinnen abgetrieben hatten. Sein Ergebnis? 80% der Männer dachten manchmal an das ungeborene Kind, 29% träumten regelmäßig davon. 68% sagten, dass sie eine schwere Zeit durchgemacht hätten. Viele begannen während der Befragung zu weinen. Niemand bestreitet, dass es Notlagen gibt, in denen Frauen als letzten Ausweg nur den Schwangerschaftsabbruch sehen. Vergleichen wir es mit dem Recht auf Notwehr. Doch genauso wenig wie Notwehr prinzipiell Mord rechtfertigt, kann Abtreibung als Verhütungsmethode verniedlicht werden. Die Verharmlosung des Eingriffs gehört zu den ideologischen Nebenwirkungen des Feminismus. Dass die Aufklärung über die Probleme nach der Abtreibung schon als konservativ gilt, als tendenziöse Äußerung, muss jeden nachdenklich stimmen, dem am Wohl der Frauen gelegen ist. Die Frauenbewegung, die den Schwangerschaftsabbruch als Freiheitsbeweis feierte, lässt kaum Abweichungen zu. Alles abwägen stellt Kritiker dieses Denkansatzes in eine rechte Ecke. Diskussionen sind nicht erwünscht. Ist es das, was die Frauenbewegung wollte? Dass sie Themen besetzt und nicht mehr hergibt? Dass sie ein Redeverbot über Dinge erteilt, die nicht ins feministische Konzept passen? Es sieht ganz danach aus. Aufschlussreich ist es, wie ich es auch schon bei dem Thema Kinderbetreuung getan habe, einen Blick zurück in die DDR zu werfen. Dort gehörte die Abtreibung zur Normalität. Sie wurde ohne große Formalitäten gewährt und auch vom Staat bezahlt. Alles kein Problem also. Vor einiger Zeit fiel mir ein Gedicht mit dem Titel Interruptio der Schriftstellerin Eva Strittmatter in die Hand, die einen großen Teil ihres Lebens unter dem DDR-Regime lebte. Darin heißt es: Ich muss meine Trauer begraben um das ungeborene Kind. Das werde ich niemals haben. Dämonen pfeifen im Wind. Es hat mich angerufen, es hat mich angefleht. Ich soll es kommen lassen. Ich habe mich weggedreht. Gegen Ende des Gedichts schreibt sie: Das schwere Recht der Freiheit habe ich für mich missbraucht und habe mich neu gefesselt. In Tiefen bin ich getaucht. Das ist keine Politik, das ist auch keine Polemik. Es ist die Klage einer Frau, die überzeugt war, das Richtige zu tun, weil ihr Umfeld es ihr so signalisierte und die nun bereut, dass sie abgetrieben hat und dieses Kind nicht lebt. In dem Gedicht kommt eine Passage vor, die belegt, was die Autorin dazu trieb, die Mutterschaft so vehement abzulehnen. Darin bekennt sie, dass sie ihre Arbeit für wichtiger gehalten hat und nun begreift, dass das ein Irrtum gewesen sein könnte. So schreibt sie: Und Wahnwitz verirrt, habe ich mich darauf berufen, ich sei zum Schreiben bestellt. Dabei war vielleicht diese Hoffnung viel wichtiger für die Welt. Nicht immer kommt es zum Extremfall einer Abtreibung. Dennoch ist das Gedicht symptomatisch für die Skepsis gegenüber der Mutterschaft. Die Wertschätzung, die die Arbeit vor der Familie genießt, der Vorrang, der einer Berufstätigkeit gegenüber Kindern gegeben wird, ist zum Kennzeichen unserer Kultur geworden. Das schwere Recht der Freiheit. Uns Frauen wird es aufgebürdet mit dem Hinweis, dass alles befriedigender sei, als Ehefrau und Mutter zu sein.